HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Per Tränengas zum Bibelfoto, wie Kirchen und Gläubige auf Trumps Auftritt vor der St. John's Kirche in Washington reagieren. Klettern im Altarraum, eine Kirche soll an den Alpenverein verkauft werden. Und unser kleines Sonntagsthema, Wissenschaft im Rampenlicht, die Suche nach Gewissheiten in der Krise. Polizeigewalt, Rassismus, Demonstrationen, nächtliche Plünderungen. Amerika erlebt turbulente Zeiten und es ist Wahlkampf. Präsident Trump scheint alles, was derzeit die USA beschäftigt, auch und vor allem unter diesem Aspekt zu betrachten. Und so ist auch das Bild zu sehen, das Amerika zusätzlich gerade sehr aufwühlt. Präsident Trump posiert vor einer Kirche mit der Bibel in der Hand. Das Bild selbst erregt vor allen Dingen auch Kirchenleute. Der Weg dorthin aber wird Gerichte beschäftigen, denn Trump wurde der Weg mit Tränengas gegen friedliche Demonstranten gebahnt. Claudia Sache.
Eine Szene, die in die Geschichtsbücher der USA eingehen dürfte. US-Präsident Trump lässt sich den Fußweg zu einer nahe dem Weißen Haus gelegenen Kirche mit Tränengas freischießen. Er lässt friedliche Demonstranten mit brutaler Polizeigewalt aus dem Weg räumen, um sich und sein Gefolge symbolträchtig für ein Foto vor der Kirche in Szene zu setzen. Mit der Bibel in der erhobenen Hand, jedoch ohne Gebet oder versöhnliche Worte. Diese Geste sorgte landesweit für heftige Kritik, vor allem bei seinem politischen Herausforderer Joe Biden, einem bekennenden Katholiken.
Alles nur für einen Fototermin. Einen Fototermin vor einer der wohl ältesten Kirchen in Washington. Der Präsident scheint mehr an der Macht und am Zufriedenstellen seiner Basis als am Wohl der Menschen interessiert zu sein.
Was ganz offensichtlich als Machtdemonstration und als öffentliche Solidaritätsbekundung mit Christen im Land gedacht war, kam bei vielen Kirchenvertretern nicht gut an. Bischof Michael Curry, der Vorsitzende der Episkopalkirche in den USA, schrieb auf Twitter, Trump habe eine Kirche und die Heilige Bibel für parteipolitische Zwecke benutzt. Auch Bischöfin Marian Edgar Buddy von der Diözese Washington sagte auf CNN, Trumps Botschaft stehe ganz im Gegensatz zur kirchlichen Lehre. Das Benutzen der Bibel und sein Auftritt dort vor der Kirche war ein Missbrauch von heiligen Symbolen. Trump hat sich Gott und die Kirche für seine Zwecke zu eigen gemacht. Seine Worte und seine Handlungen sind gegensätzlich zu den Lehren Jesu. Pastorin Jeannie Gerbasius, Georgetown, war selbst unter den Demonstranten in Washington, die friedlich gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert haben. Trump habe einen heiligen Ort in ein Schlachtfeld verwandelt, sagte die Geistliche auf CNN.
And to push innocent people out.
Friedliche Menschen so wegzustoßen, war widerlich. Und sich dann vor eine Kirche zu stellen und diese für die eigenen Zwecke zu nutzen, war Kirchenschändung. Auch der katholische Erzbischof von Washington, Wilton Gregory, kritisierte Trump aufs Schärfste. Am Schrein für Papst Johannes Paul II. Sei der Präsident nicht willkommen. Dennoch legten Trump und seine Frau Melania gestern dort einen Kranz nieder. Der evangelikale Pastor Robert Jeffries aus Dallas, Texas hingegen lobte Trump für seinen Fototermin vor der Kirche ausdrücklich. Jeffries gilt als Trump-Pastor und hatte am Tag von dessen Amtseinführung den Gottesdienst in der St. John's Kirche geleitet.
And I believe President Trump was absolutely correct.
Präsident Trumps Verhalten war absolut korrekt. Indem er dort vor der Kirche stand, hat er nicht nur seine Solidarität mit dieser Kirchengemeinde bezeugt, sondern mit allen Gotteshäusern im Land. Und er hat seine Absicht deutlich gemacht, Kirchen beschützen zu wollen vor denen, die versuchen, diese zu zerstören.
Trumps republikanische Basis, darunter auch seine evangelikalen Anhänger, stehen unverändert geschlossen hinter dem US-Präsidenten. Und daran, so die Einschätzung vieler politischer Beobachter, wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern.
Per Tränengas zum Fototermin, wie Kirchen und Gläubige auf den Auftritt Trumps vor der St. John's Kirche in Washington reagieren. Das war ein Beitrag von Claudia Sarre. Große und kleine Feiern müssen in diesem Jahr wegen Corona ausfallen und es hat auch den Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau getroffen, der eigentlich kommendes Wochenende über Fronleichnam in Wiesbaden stattfinden sollte. Die Veranstalter wollten einen Teil des Programms retten und haben es ins Internet verlegt. Das ist besser als nichts, aber ganz große Begeisterung löst das nicht gerade aus. Theresa Röhlke berichtet.
Alle 2 Jahre findet er statt, der Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Und lockt die Jugendlichen mit etwas ganz Besonderem, dem Jugendkirchentagsgefühl.
Es ist natürlich an der Veranstaltung was total Besonderes, mit so vielen Menschen und so vielen tausenden Jugendlichen, die vielleicht auch gerade Kirche erst neu kennenlernen, zusammen zu sein und Gottesdienst zu feiern.
Stella Berker ist begeisterte Teilnehmerin des Jugendkirchentags, seit Jahren schon. 2020 sollte die Veranstaltung mit 4.000 bis 5.000 jungen Menschen in Wiesbaden stattfinden, am verlängerten Wochenende über Fronleichnam. Stella Berker wollte mit ihrem Team aus der Jugendvertretung Rottgau Bogenschießen organisieren und ein Spielmobil.
Bei mir persönlich kommt dann immer so ein ganz tolles Gefühl von Teilsein von dieser coolen Gruppe an Menschen und dieser coolen Veranstaltung und von Kirche erleben dran, egal jetzt bei welchem Programmpunkt. Aber da ich selbst gerne Musik mache, hätte ich mich natürlich besonders auf Musik und Gemeinschaft gefreut.
Hätte, denn dieses Jahr ist wegen Corona alles anders. Im März beschloss die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, den Jugendkirchentag abzusagen. Aber die Veranstaltung ganz und gar ausfallen lassen? Das war auch keine Option, sagt Wiebke Hess, Pressesprecherin des Jugendkirchentags.
Deshalb haben wir gesagt, gehen wir einfach ins Netz und bieten eben dort Gemeinschaft an. Ne? Also wir wollen versuchen, auch dort ein Jugendkirchentagsfeeling, das dort irgendwie aufleben zu lassen, dass die Leute merken, okay, wir sind jetzt irgendwie doch alle zusammen im Chat, im Live-Format und schauen uns auch zusammen die Gottesdienste an.
Knapp 6 Stunden Online-Programm gibt es nun. Andachten, Diskussionen, in die man sich per Chat einklinken kann, einen Poetry Slam und einen Flashmob, bei dem alle allein zu Hause tanzen und sich dabei filmen. Möglichst interaktiv sind die Formate, um doch ein Gefühl von Gemeinschaft entstehen zu lassen. Damit das auch funktioniert, betreut Stella Berker nun die Live-Kommunikation statt dem Spielmobil und hofft, dass am Ende doch ein bisschen Jugendkirchentagsgefühl entsteht.
Dieses Gefühl von Gemeinschaft, dass man sich da spontan begegnet und irgendwie neue Leute kennenlernt, ist natürlich schwer irgendwie ins Digitale zu übersetzen. Auf der anderen Seite kriegt man dort auch von vielen Menschen mit, die dann da mitmachen oder man tauscht sich dann eben auf andere Wege aus, was ja auch irgendwie bereichernd sein kann.
Jugendkirchentag digital, 6 Stunden online statt 3 Tage gemeinsam, Theresa Röhlke berichtete. Wer gibt einer Gesellschaft Orientierung? Sind es Politiker? Sind es Kirchenleute? Sind es soziale Bewegungen? In den vergangenen Monaten haben wir sehr willig die Aufgabe der Orientierung an Wissenschaftler delegiert und dabei als Gesellschaft interessante Erfahrungen gemacht, über die wir heute Morgen etwas nachdenken wollen. Der kleine Sonntagsschwerpunkt bei Himmel und Erde heißt heute Wissenschaft im Rampenlicht, die Suche nach Gewissheiten in der Krise. So richtige Naturwissenschaftler, sagen wir mal Virologen, die sitzen ja normalerweise in weißen Kitteln in Laboren, hinter streng abgesicherten Türen an Reagenzgläsern und sie tun Dinge, von denen unser einer nie den blassesten Schimmer bekommen wird. Außer es kommt Corona und diese Virologen sitzen in Talkshows und werden zu Politikberatern, weil sie über Dinge Bescheid wissen, die für eine Gesellschaft plötzlich überlebenswichtig sind. Die Virologen sind inzwischen bekannt wie Sportstars. Drosten, Streeck, Kekulé, jedes Kind kennt inzwischen die Namen. Aber eine Liebesbeziehung zu den Virologen ist es dennoch nicht geworden. Mit Ranga Yogeshwar, dem bekannten Wissenschaftsjournalisten und Moderator, kann ich darüber jetzt sprechen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Yogeshwar, der Virologe Drosten kontert die Kritik an einem zu dominanten Einfluss der Virologen während der Pandemie und sagt, ohne uns Wissenschaftler hätten wir bis zu 100.000 Tote mehr. Stimmen Sie ihm zu?
Ja, ich stimme ihm zu und ich habe das ja selber auch sehr hautnah erlebt. Ich erinnere nochmal an die Situation so Anfang März, wo zwar es natürlich Nachrichten gab aus China, wo man so erste Fälle auch in Italien hatte, aber wo ganz viele im Grunde genommen sich nicht vorstellen konnten bei den damals sehr, sehr niedrigen Fallzahlen in Deutschland, dass da sich etwas entwickeln kann. Und ich erinnere mich sehr gut selber sogar daran, dass ich in einer der prominenten Talkshows, ich glaube, es war Anne Will, damals sagte, wenn wir nichts tun, werden wir im Mai 1 Million Infizierte haben. Und man erntete in der Situation Kopfschütteln, aber kurz später merkten dann die Leute, oh ja, da brennt ein Feuer. Das war im März.
Aber dann gab es eben eine andere Phase, Herr Yogeshwar, wo plötzlich dann die Stimmung so ein bisschen zu kippen schien. Also dann fing man an zu kritisieren und es gab so die Tendenz, dann aus den Virologen so etwas wie Sündenböcke zu machen. Was ist da passiert?
Na, was passiert ist folgendes, dass wir, ich nenne das Phase 2, dass wir Ende März dann gesagt haben, okay, wir machen einen Lockdown, der wurde politisch beschlossen und dann wartet man. Und wir haben Glück gehabt in Deutschland, dass nun die Situation nicht zu einem Flächenbrand geführt hat. Und dann steigt nach und nach der Druck zu sagen, mein Gott, steht das wirklich in einem Verhältnis oder übertreiben wir? Und plötzlich formiert sich eine Art Gegenentwurf, zu sagen, geht es nicht auch ohne Lockdown? Und dann braucht man im Grunde genommen einen Ansprechpartner und das waren dann oder sind dann die Wissenschaftler. Das heißt, dann sagt man, boah, die übertreiben oder die sehen nur den einen Aspekt und nicht alle anderen und so weiter. Und das ist das, was wir in Phase 2 erleben.
Und plötzlich wuchs die Kritik, Sie haben es gerade beschrieben, an den Experten und man sagte zum Beispiel, also eine der Kritikäußerungen war, die ändern ja andauernd ihre Meinung oder aber die streiten sich ja andauernd. Folglich haben die ja gar kein sicheres Wissen. Liegt dem ein Missverständnis zugrunde, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert?
Ja, da sind im Grunde genommen zwei Dinge wichtig. Das eine ist, es handelt sich um ein neues Virus. Das heißt, wir alle, auch die Wissenschaft, wird konfrontiert mit einer Situation, bei der man eben nicht die Details kennt, sondern die Erkenntnisse verändern sich, manche Vermutungen erhärten sich, andere wiederum werden relativiert durch neue Erkenntnisse. Und hier merken wir plötzlich die Dynamik eines wissenschaftlichen Prozesses und haben bisher keine Erfahrung gehabt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich auch in den Reihen der Wissenschaft Diskussionen gibt. Und diese Debatten werden meines Erachtens falsch interpretiert als Streit unter Wissenschaftlern, sondern wir sollten verstehen, dass genau diese Debatten eigentlich genau das ausmachen, was Wissenschaft prägt, nämlich Hypothesen aufzustellen, sie zu hinterfragen, nach Alternativen zu suchen. Und genau diesen Prozess erleben wir auch, interpretieren ihn aber als Streit. Und was wir bedauerlicherweise feststellen, ist, dass Medien im Grunde genommen diese völlig normale Diskussion aufblähen zu einem Streit, den es eigentlich so in der Form gar nicht gibt.
Wie sieht es aus mit dem Bereich der Politiker? Denn die ticken ja auch von Hause aus schon mal anders als Wissenschaftler. Was haben Sie da beobachtet? Wo knirscht es bei den beiden Gruppierungen am meisten?
Wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, merkt man schon, dass beide in völlig unterschiedlichen Welten leben. Der Politiker ist immer angewiesen auf einen breiten Zuspruch. Das heißt, jede politische Entscheidung muss sich auch immer daran messen, an der Akzeptanz in der breiten Bevölkerung. Beim Wissenschaftler hingegen geht es um valide Aussagen, das heißt nicht um ein Votum der vielen, sondern um eine klare, rationale Argumentation. Und das sind schon zwei Paar Schuhe. Hinzu kommt, dass der Politiker den Wissenschaftler dann braucht, wenn die Bevölkerung sagt, oh, das ist wichtig, das haben wir eben erlebt in der ersten Phase. Aber in Phase 2 ist es plötzlich so, dass der Politiker mit Aspekten konfrontiert wird, die nicht im Labor stattfinden, also Wirtschaftsunternehmen, die Probleme haben, gesellschaftliche Probleme. Und das geht eben über den Rahmen der Wissenschaft hinaus. Und dann gibt es manchmal eine Art Abtrennungsprozess, manchmal auch sehr unglücklich, weil der Politiker sich bewusst sogar abtrennt. Also wir haben dann Statements gehört wie 3 Virologen, 3 unterschiedliche Meinungen und damit versuchte die Politik im Grunde genommen Aussagen der Wissenschaft zu relativieren, was eigentlich schade ist, statt zu akzeptieren und zu sagen, ja, es gibt verschiedene Facetten. Und der dritte Punkt ist, der Politiker muss am Ende natürlich auch entscheiden und nicht der Wissenschaftler. Der kann höchstens sagen, es gibt die und die Gründe, die dafür sprechen.
Sie kennen viele Wissenschaftler persönlich, Herr Yogeshwar. Wie erleben die das, wenn man ihnen jetzt plötzlich vorhält, Deutschland befinde sich im Griff der Virologen? Gibt es da Schäden, Beschädigungen?
Ja, also ich habe wirklich sehr intensiven Kontakt mit all diesen vorher genannten Virologen und noch weiteren über die Wochen gehabt. Und was man beobachten konnte, waren mehrere Sachen. Das erste ist, dass viele dieser Personen zum ersten Mal mit Massenmedien konfrontiert wurden. Also ein Wissenschaftler gibt ein Statement ab, das wird dann verkürzt wiedergegeben, zugespitzt wiedergegeben, womöglich noch verfälscht, weil ein bestimmtes Detail nicht da ist. Und am Ende steht der Wissenschaftler da und sagt, das habe ich doch so nicht gesagt. Also das war am Anfang belastend. Dann kam ein zweiter Aspekt, nämlich, dass diese Personen dann in den Kultstatus hochgehoben werden. Mhm. Das ist aber nicht deren Anliegen. Also wenn man Christian Drosten kennt, dann weiß man, dass er erfreulich uneitel ist. Aber der wurde jetzt plötzlich sozusagen nach oben gehoben. Gilt auch für andere, also Melanie Brinkmann zum Beispiel, ja, die oft in Talkshows war, aber mit der ich sehr viel telefoniere und merke, wie belastend das ist. Und dieses in der Öffentlichkeit stehen, das muss man üben, das muss man kennen. Und wenn man dann ins kalte Wasser gestoßen wird, wie viele dieser Epidemiologen und Virologen, dann tut das manchmal weh.
Also das scheint mir relativ wichtige Lernprozesse, die wir so im Blick auf die Wissenschaft und das Selbstverständnis von Wissenschaftlern lernen können. Aber immerhin, die Krise bietet dazu ja auch eine Gelegenheit. Vielen Dank, Ranga Yogeshwar,
ja,
Physiker, Wissenschaftsjournalist und Moderator. Von ihm erschien zuletzt das Buch Nächste Ausfahrt Zukunft, Geschichten aus einer Welt im Wandel. Dankeschön.
Danke auch.
HR Info. Himmel und Erde.
Wissenschaftler sind hochspezialisiert arbeitende Menschen, die in Bereiche des Wissens vordringen, wo 99% der Bevölkerung ihnen nicht mehr folgen können, weil die Voraussetzungen einfach fehlen. Aber Neugier und Interesse weckt diese Welt des Wissens dennoch. Mit Wissensformaten in den Medien, mit Dokumentationen und alles Wissensendungen kann man Quote machen. Unter anderem Ranga Yogeshwar hat das als Moderator von Quarks bewiesen und seine Nachfolgerin Mai Thi Nguyen Kim begeistert eine Nachfolgegeneration auf ihre Weise für die Wissenschaft. Die 32 Jahre junge Chemikerin wurde in Heppenheim als Kind vietnamesischer Eltern geboren. Für den öffentlich-rechtlichen Jugendkanal Funk erklärt sie einem jungen Publikum unter dem Namen MyLab wissenschaftliche Fragen. Theresa Rölke hat sich die Videos mal angeschaut.
Im Kapuzenpulli sitzt sie in ihrem Wohnzimmer vor der Kamera, in der Hand eine Tasse Tee. Mai Thi Nguyen Kim, die neue Hoffnung des Wissenschaftsjournalismus. Sie schafft es, komplexe Sachverhalte einfach und humorvoll zu erklären und wirkt dabei maximal unarrogant.
Und so wandert das Signal, man sagt auch das Aktionspotenzial, wie eine Laola-Welle die Zellmembran entlang. So.
Vor heiklen Themen schreckt Nguyen Kim nicht zurück. Nach der Aufregung um die Bild-Kampagne gegen den Virologen Christian Drosten nimmt sie in ihrem neuesten Video den Stand wissenschaftlicher Studien zur Ansteckungsgefahr von Kindern unter die Lupe.
Nehmen wir uns doch mal die Zeit. Wie gesagt, dass die Schäden der Schul- und Kita-Schließungen riesig sind, das wissen wir. Wie groß jetzt das Risiko einer Öffnung ist, das ist jetzt halt die entscheidende Frage. Und letztendlich lässt sich diese Frage aufteilen auf drei Fragen. Erstens, sind Kinder seltener gefährdet? Zweitens, stecken sich Kinder seltener an? Drittens, sind...
2016 startete Nguyen Kim ihre Wissenschaftsvideos. Damals hieß der Kanal noch Schön Schlau. Inzwischen hat sie zahlreiche Preise für ihre Arbeit gewonnen. Seit 2018 moderiert sie für das WDR-Fernsehen die Sendung Quarks. Wer den Kanal MyLab abonniert, bekommt nicht nur Corona-Pandemie, künstliche Intelligenz, Nguyen Kims eigene Schwangerschaft erklärt oder Mythen über Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen entzaubert. Nebenbei wird klar, was gute Wissenschaft ausmacht und was nicht.
Wenn ihr jetzt schon länger MyLab schaut, dann wisst ihr ja auch, dass Forschung Sammeln von Puzzleteilen ist und dass eine Studie alleine selten irgendetwas Grundlegendes beweisen kann, sondern es sind Puzzleteile, die zusammenpassen müssen, verschiedene Experimente, die in sich konsistent sein müssen, um dann ein Gesamtbild zu ergeben.
Die Videos sind schnell geschnitten und das macht sie, wie die Filmaufnahmen, alles selbst. Ihr Publikum spricht sie als Freunde der Sonne immer wieder direkt an und auch das Teetrinken kultiviert sie als Markenzeichen.
Okay, wir reden drüber. Nehmt euch einen Tee, setzt euch. Freunde der Sonne, wir kennen die Stereotypen. Frauen reden viel, Männer nicht. Frauen sind empathischer. Ich verstehe dich. Männer rationaler.
Ich verstehe Mathe.
Frauen können...
Mai Thi Nguyen Kim können jedenfalls eigentlich alle verstehen. Bei schwierigen Fragen heißt es bei ihr nicht abwarten und Tee trinken, sondern zuhören und Tee trinken.
Wissenslust wird nicht alt, die MyLab-Autorin Mai Thi begeistert junge Menschen für Wissenschaft. Es gibt Dinge, die kann man wissen, und es gibt Dinge, die kann man nur glauben. Und schon diese Formulierung nur glauben wird ein Theologe, der sich auch als Wissenschaftler versteht, nicht sehr gerne hören. Aber immerhin, was Theologen wissen können, hat eben doch mehr mit Glauben zu tun. Darüber spreche ich jetzt mit Magnus Stried. Er ist katholischer Theologieprofessor an der Universität Freiburg und als solcher für die fundamentalen Fragen zuständig. Er lehrt nämlich das Fach Fundamentaltheologie. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Stried, dann fangen wir mal gleich mit der härtesten Nuss an, die es für die theologische Wissenschaft zu knacken gilt. Können Sie Gott wissenschaftlich beweisen?
Nein. Man kann Gott wissenschaftlich nicht beweisen. Es ist auch schon gar nicht so ganz klar, was man überhaupt unter dem Begriff Gott versteht. Seit dem 18. Jahrhundert ist bereits klar, dass sozusagen Gott eine Vernunftoption ist, ein Sehnsuchtswort, aber beweisen im strikten Sinne lässt er sich nicht.
Mhm. Auf welcher wissenschaftlichen Basis stehen denn die Behauptungen seiner Existenz dann überhaupt? Denn Sie sprechen ja auch von theologischer Wissenschaft.
Da wird man zunächst einmal sagen müssen, dass es nicht nur Phänomene gibt, die sozusagen die harten Naturwissenschaften empirisch nachweisen können, sondern wir können auch ganz viele Phänomene im zwischenmenschlichen Bereich voraussetzen, behaupten, aber im strengen Sinne beweisen kann man zum Beispiel so ein Phänomen, was Menschen sich unterstellen, wie Freundschaft, Liebe, auch nicht. Bezogen auf die Gottesexistenz ist es so, dass hier nichts beweisen ist, aber offensichtlich der Mensch doch immer wieder danach fragt, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr gar nichts. Und an dieser Stelle stößt er auf den Gottesgedanken. Hinzu kommt, dass der Mensch sich nur so wenig abfinden kann damit, wie es in der Welt zugeht. Und dann steht vor allem das Problem des Todes im Raum.
Mhm. Wenn Wissenschaftler etwas bewiesen haben, dann ist es ja real. Man steht auf einem festen Grund, bis irgendeiner eine andere These hat. Aber immerhin, so lange ist es ein fester Grund. Wieso behaupten Theologen, dass ein religiöser Glaube ein fester Grund sein kann, wenn eigentlich nichts bewiesen werden kann?
Ja, ich persönlich behaupte das nicht, weil ich im Konzert der Wissenschaft mitspielen will und hier gelernt habe zu akzeptieren, dass die Vernunft bis an den Gedanken Gottes hinreicht, ne, aber nicht beweisen kann, ob der Gott, den sie gedacht hat, auch tatsächlich existiert.
Mhm. Das heißt, irgendwann muss man dann springen, also aus dem Wissen rausspringen in den Glauben.
Ja, irgendwann muss man für sich entscheiden, welchem Begriff von Gott, welcher Vorstellung von Gott man trauen will. Und dann springt man, aber es ist nicht notwendig unvernünftig, weil sozusagen der geglaubte Gott dann passgenau zu dem existiert, was dem menschlichen Sehnsuchtshaushalt entspricht.
Mhm. Da gab es ja öfters die Situation, dass Kirchenführer, Päpste glaubten, mehr zu wissen als Wissenschaftler. Und man hat die Wissenschaftler dann im Zweifel verurteilt. Da gibt es ja große Fälle, Galileo Galilei zum Beispiel. Gibt es das heute noch?
Ja, das gibt es heute noch, wo Sie den Namen Galilei ansprechen. Tatsächlich, Johannes Paul II. Hat im Jahr 2000 die Entscheidungen von damals revidiert. Aber gerade bezogen auf Johannes Paul II. Kann man auch die ganze Ambivalenz studieren. Dort hat er korrigiert, das humanwissenschaftliche Wissen unserer Tage hat er nicht akzeptiert, zum Beispiel wenn es um die Frage von gleichgeschlechtlicher Liebe geht.
Mhm. Früher war die Theologie die zentrale Leitwissenschaft. Heute sind es die Naturwissenschaften und man sagt, das kann man nicht wissen, sondern nur glauben. Wird die Theologie mal wieder aus der zweiten Wissenschaftsliga aufsteigen?
Ich würde es etwas vorsichtiger formulieren. Die Theologie legt am Ende tatsächlich eine Perspektive auf das Gesamt dessen, was ist, was wir wissen können. Sie wird nie wieder die erste Position einnehmen, aber sie kann dann gesprächsfähig sein, wenn sie permanent auch mitdenkt, dass das von ihr ja behauptete, erschlossene, angebotene auch falsch sein kann.
Und das dürfte ihr relativ schwer fallen, denn die Heilsgewissheit ist ja ein Teil dieses Versprechens auf absolute Wahrheit.
Ja, das mag sein, aber nüchtern nachbetrachtet gibt es keine Heilsgewissheit, sondern es gibt die Sehnsucht danach, dass ein Gott ist, der über den Tod hinaus rettet. Von Gewissheit im strengen Sinn ist hier nicht mehr zu reden.
Wissen oder nur Glauben, was ist an Theologie wissenschaftlich? Das waren einige Fragen an den Theologen Magnus Stried. Wissenschaft im Rampenlicht, die Suche nach Gewissheiten in der Krise. Das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt in der Sendung Himmel und Erde in HR Info. Empfehlen möchte ich Ihnen zum Schluss unserer Sendung noch unseren Newsletter. Da bekommen Sie Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religion in allen Hörfunkquellen und im HR-Fernsehen alle 14 Tage. Das Abonnement geht so. Sie gehen im Internet auf die Seite hr.de/religion und tragen dort Ihre Mailadresse in ein Formular ein. Dann gibt es laufend aktuelle Hinweise auf Themen aus Religion und Kirchen im Newsletter. Registrierung unter hr.de/religion. Das war hr Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen wunderschönen Sonntag.